Puls. Spielwiese.
Was für ein Arzt behandelt kaputte Links? Ein URL-Loge.
Soll das jetzt ein Witz sein?
Das soll ein Witz sein, oder? Deine Mutti ist so fett, dass sie kein Internet braucht, weil sie schon worldwide ist.
Oh, der ist noch beknackter, Christoph.
Okay, ich hab noch einen.
Nein!
Wie lüftet Bill Gates bei sich zu Hause? Das ist mein Lieblingswitz. Doppelklicken auf mein Fenster. Wenn sich's dann nicht aufhängt.
Du, den finde ich ja sogar ganz niedlich.
Du musst jetzt auch ernsthaft lachen, gell?
Ja, ein bisschen muss ich lachen. Ihr seid übrigens nicht bei den Top 10 der miesesten Internetwitze gerade, sondern bei der Spielwiese. Heute geht es bei uns um Witze und das Netz. Und damit meinen wir nicht nur, dass es da Trillionen maue Witze gibt. Es gibt auch viele gute. Und wir selbst üben uns ja auch nonstop im Witzigsein. Unsere Timelines sind voll von Jokes. Witze sind ja irgendwie so eine Art Universalwährung im Netz geworden. Sind eine Möglichkeit, um Aufmerksamkeit zu bekommen, Zuspruch, um sich auszudrücken und abzugrenzen. Ja, und lieber posten wir mal einen Witz, als wirklich was zu sagen oder wirklich zu sagen, was wir denken. Ja, wenn man sich das aber mal ganz ernsthaft anschaut, dann stellt sich schon die Frage, wie wichtig sind Witze für das Internet und vor allem, wie hat das Netz unseren Humor verändert? Ich zum Beispiel, ich lache gern über Fotomemes, also zum Beispiel die Fotokollage mit der Frage, ob es sich um ein rohes Hähnchen oder das Gesicht von Donald Trump handelt, das fand ich wunderbar. Und ich liebe GIFs, also zum Beispiel, hast du das schon gesehen, Christoph? Diese beiden Eichhörnchen, die sich gegenseitig massieren.
Oh, nein, ich würde es machen. Ich hätte es auch gerne selber gepostet. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich es nicht gepostet habe.
Ja, ich habe es auch nicht gepostet. Ich finde es manchmal auch gar nicht so easy, immer noch einen draufzusetzen, noch ein witzigeres GIF und ja.
Ja, es ist tatsächlich schwer, deshalb habe ich mir auch die Frage gestellt, wie kriegt man eigentlich Lacher im Netz zusammen?
Ja, der Christoph, der versucht es für uns rauszufinden. Vielleicht wird er am Ende dieser Sendung dann wirklich urlustige Schenkelkracher hier raushauen am Mikro. Außerdem erfahrt ihr auch, wie Leute wie Harry G es dank dem Netz zum Comedy-Shooting-Star gebracht haben. Oder was in Sachen Witz im Netz noch so alles geht, wenn man programmieren kann. Alles gleich hier bei der Spielwiese. Ich bin Verena Fiebiger.
Ich bin Christoph Burg.
Puls. Wenn ich jetzt irgendeine Partei blöd finde, dann würde ich jetzt nicht bei mir in den sozialen Netzwerken posten, Partei XX ist doof, wählt die nicht. Wenn ich aber irgendwie ein Bildchen sehe, was sich also bis zu mir in meinen Stream so durchgekämpft hat, ja, wenn ein Freund das teilt, was ich lustig finde und was diesen Sachverhalt genauso prägnant und auch noch auf eine witzige Art und Weise darstellt, wie ich das sehe, dann würde ich das teilen.
Das kenne ich. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man mal zwischen den ganzen ironischen Dingen, was Bierernstes, Politisches postet, dann holt das irgendwie keinem hinterm Ofen hervor. Ja, geht euch das auch so? Lieber mal einen Witz posten, als eine klare Ansage machen im Netz. Christoph, wie ist bei dir?
Mir geht es auf jeden Fall ganz genauso wie dir. Und Michael Timm, den du da gerade gehört hast, dem geht es ja auch so. Das ist ein Comedian und Blogger. Humor ist Art, heißt der Blog von dem, also Humor ist Kunst. Und auf den kommen wir gleich nochmal in der Sendung zurück. Michael beschäftigt sich nämlich viel mit Meme, also sozusagen der Reihen und der Urform von Internethumor. Und um das geht es ja eigentlich heute, Humor im Netz. Und Meme sind da sowas wie die spaßige Seite davon. Das geht aber auch ganz anders.
Witze zu machen ist harte Arbeit. Sehr harte Arbeit. Natürlich ist es so, dass man viel lacht, weil es immer ein gutes Zeichen ist, wenn jemand über einen Witz lacht, dann wissen wir, okay, der ist lustig. Das ist immer eine schöne Situation, auch wenn man Autoren bei der Stillarbeit zuguckt, die dann schreiben, kichern, weiterschreiben, kichern, dann guckt der nächste mal rüber und sagt, was denn? Guckt rüber, fängt auch an zu kichern und dann weiß man, okay, da ist man irgendwie auf dem richtigen Weg. Also klar, ne, das ist halt schon, man hat sehr viel Lustiges, klar, also das ist der Job. Aber auf der anderen Seite ist es eben harte Arbeit. Und es ist auch Handwerk. Und das ist was anderes, als zu sagen, hey, ich bin ein witziger Typ, ich kenne ganz viele Witze und mir fällt eigentlich immer irgendein flotter Spruch ein. Das reicht eben dafür nicht aus. Es ist ein bisschen vergleichbar mit der Arbeit im Bergwerk. Ne? Also es ist halt, wir sagen manchmal, wir gehen runter mit der Grubenlampe ins Witzebergwerk und klopfen da die Witze vom Flöz.
Willkommen also im Witzebergwerk. Witze machen ist harte Arbeit, wo man das dann so runterpickelt.
Harte Arbeit,
genau. Und dieser Bergarbeiter aus dem Witzebergwerk, den du da gerade gehört hast, das ist Jochen Voss, der ist Producer bei der Produktionsfirma, die Heute-Show macht.
Ich denke immer noch über den Flöz nach. Der Flöz, ja. Ich habe noch nie das Wort Flöz gehört, ein witziges Wort. Also der Jochen Foster arbeitet für eine witzige TV-Sendung im ZDF.
Genau, aber die findet heute nicht mehr nur im Fernsehen statt, sondern auch im Netz endlos. Viele Facebook-Freunde haben die von der Heute Show und Twitter-Follower uns. Wirklich sehr, sehr viele, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Und diese ganzen Follower, die kommen nicht von ungefähr. Die Heute Show im Netz, die ist nämlich wirklich sehr, sehr witzig.
Vielleicht kann man sich da mal den ein oder anderen Witz abschauen, habe ich mir gedacht.
Vielleicht klauen, ja.
Ja, ich bin hier heute ganz groß im Fotomemes nacherzählen. Also das haben die bei der Heute Show nämlich auch gemacht. Die haben ein T-Shirt mit der Aufschrift gepostet. The only Petri I'm listening to. Natürlich nicht Frauke Petri drauf, sondern der hier.
Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei.
Geil, ich bin sofort wieder in der Disco von früher.
Ja, so ist es.
Genau, ich habe mit Jochen auch mal so ein bisschen über die Facebook-Feeds von der Heute-Show drüber gesurft im Internet. Und da gibt es dann einen lustigen Live-Ticker zur Landtagswahl Anfang März und Sprüche wie AfD-Wähler pauschal als dumm zu verkaufen greift zu kurz. Manche sind doch einfach nicht intelligent. Oder Sachen wie eine Art Poesiealbum, nur als fake und in böse und von echten Politikern.
Wir haben hier das Feindschaftsbuch von Erdogan. Wir zum Beispiel haben Lieblingsserie Türkisch für Anhänger.
Oder liebstes Schulfach Erdogan-Kunde.
Genau, und da haben wir eben ein Zusammenspiel aus einem wirklich, wie ich finde, sehr lustigen Wortwitz, aber es spielt auch an eben auf das, was Erdogan da in der Türkei macht. Und wenn es richtig gut läuft, dann setzen wir da auch mal einen Gag rein, der Menschen dazu anregt, mal nachzugoogeln, wenn sie nicht wissen, worauf bezieht er sich eigentlich, und dann auf neue Zusammenhänge stößt und sagt, ach krass, das habe ich gar nicht gewusst.
Sehr schön auch, Lieblingslieder ist mir egal und ich habe Polizei.
Und am liebsten Lieblingssport, Wasserwerfen und Istanbul.
Ich komme ja gerade von der Frauke Petri, von den Petri-Witzen nicht weg. Die haben auch so einen Poesiealbumseintrag von ihr gemacht. Sternzeichen Storch, fand ich irgendwie geil. Und das mag ich gerne, Parteien etablieren. Und Frauke Petris Eintrag, das mag ich nicht so gerne, etablierte Parteien. Also ich finde es okay. Irgendwie ganz süß, was ihr da
ganz
macht.
Süß, ganz süß, ganz auf jeden Fall, ja. Das eigentlich Krasse bei der Heute-Show ist, die haben ein extra Team, das sich nur um Witze fürs Internet kümmert. Also losgelöst von der Fernsehshow, es gibt die Fernsehredaktion und es gibt die Online-Redaktion, die Witze für online macht. Und die erzählen eben nicht nur einfach Sachen nach aus der Show im Fernsehen, sondern die machen die selber jeden Tag. Der heißt, jeden Tag gehen die runter ins Witzebergwerk und klopfen die Witze vom Flöz.
Der Flöz.
Na, die Heute-Show ist ja eine Nachrichtenparodie. Und wir als Online-Redaktion können das natürlich auch weiter erzählen, indem wir uns zum Beispiel bestimmte Formen nehmen, mit denen Nachrichtenmedien im Netz arbeiten. Diese Clickbaiting-Überschriften im Heftig-Style und was dann passiert, wirst du nicht glauben. Und bei Punkt 7 musste ich weinen. Wir können diese Live-Ticker zum Beispiel, die es ja online auch immer gibt, die vollgepfropft sind mit Nichtigkeiten. Ne? Also wenn es nichts zu erzählen gibt, erzählen wir das auf einer Strecke von irgendwie 4 Tagen. Das heißt, dass wir immer bemüht sind zu schauen, was passiert denn im Netz? Was für ein Quatsch passiert da auch? Und das dann eben auch wieder zu brechen.
Okay, also die machen eine Parodie aufs Netz mit fettem Zusatzaufwand. Aber ich kann mir schon vorstellen, warum die das machen und dass sie einen Grund haben, dass sie nicht nur im TV ihre Gags abfeuern, oder?
Da gibt es sogar eine ganze Menge Gründe, dafür eine ganze Stange voll. Man kann es mal kurz erklären und sagen, Satire hat heute einen super krassen Stellenwert im Internet und Witze gehen da total krass gut. Und wenn man mal bei dem letzten Punkt anfängt, also dass Witze im Netz so viel Erfolg haben, bei der Heute-Show führt das dazu, dass die über 600.000 Fans auf Facebook haben. Und das Krasse ist, das sind 200.000 Fans mehr, als die seriösen Heute-Nachrichten haben.
Also die Witze gehen definitiv besser. Man erreicht das Witzepublikum also vielleicht eben eher übers Netz als über den angestaubten Fernsehapparat. So viel halten wir hier schon mal fest in der Spielwiese. Warum das so ist, darüber sprechen wir gleich mit den Profis aus dem Witzbergwerk.
Es ist schon erstaunlich, dass ein Satireangebot eben so einen hohen Zulauf hat im Gegenüberstellung zu den klassischen Nachrichtenangeboten oder zu den seriösen Nachrichtenangeboten oder überhaupt zu Nachrichtenangeboten, weil wir machen satirische Comedy, wir sind kein Nachrichtenangebot. Aber das ist ein Phänomen, das wir natürlich nicht nur bei uns beobachten, bei der Heute-Show, sondern das generell gilt, es sind Zeiten, in denen einfach Satire, ja, in denen Satire einen hohen Stellenwert hat oder in der Bedarf an einer satirischen Aufbereitung der Welt oder des Geschehens in der Welt einfach sehr, sehr groß ist.
Jochen Voss war das. Und ihr seid übrigens in der Spielwiese hier. Und Jochen Voss, das ist einer der Witzemacher von der Heute-Show im Netz. Die macht das sehr erfolgreich mit dem Witzen im Internet. Die Heute-Show, die hat nämlich mehr Facebook-Fans als das seriöse Original der Heute-Nachrichten. Aber jetzt mal Grundsatzfrage hier, Christoph. Wieso gehen Witze gerade im Netz so steil?
Also es gibt da natürlich viele Antworten drauf. Das wäre jetzt so eine Politiker-Antwort. Es gibt da viele Antworten drauf. Aber
wir wollen die eine.
Genau,
die
wir fangen mal mit einer an. Witze erzählt man gerne weiter, wäre eine von denen. Der Grund ist, wir wollen ja im Netz gut dastehen. Darum posten wir jetzt keine trügen Nachrichten von irgendwas, sondern Witze, für die kriegt man Likes. Und darum geht es ja irgendwie auch im Netz um Likes und Retweets, um Aufmerksamkeit. Und Witze, die ziehen da eben immer. Sprich, der Erfolg von Witzen im Netz, der ist irgendwie im System Internet verankert.
Ich meine, das Internet ist ja nichts anderes als, oder funktioniert ja nicht anders als unsere Kommunikation überhaupt in der Welt. Also alles so, das sind ja die gleichen Muster, die sich da abbilden. Also das ist ja dann das Prinzip Pausenhof oder das Prinzip in der Teeküche bei der Arbeit. Also ich glaube nicht, dass man, oder es passiert eher selten, dass jemand in der Teeküche sagt, so, hast du gestern auch in der Tagesschau diesen Beitrag gesehen über den Länderfinanzausgleich? Mensch, das war ja eine Sache, da müssen wir unbedingt beim Mittagessen nochmal drüber reden. Ne? Sondern man sagt, hast du den schon gehört? Ne? Und dann kommt ein Witz.
Ja, das ist hier in der Kantine des Bayerischen Rundfunks auch nicht anders. Beim Mittagessen in der Arbeit über Arbeit sprechen, das ist das Lämste, was man machen kann. Das machen die Anfänger. Ja, und das über die Arbeit quatschen, das schlägt ja unter Umständen eh nur auf den Magen.
Wobei tatsächlich wahrscheinlich in der BR-Kantine das passieren kann, dass jemand sagt, du hast du gestern die Nachrichten über den Länderfinanzausgleich gehört.
Das könnte vorkommen.
Humor entsteht ja immer aus dem Schmerz, in gewisser Weise. Humor und Komik hat ja sehr viel damit zu tun, dass Dinge, ja, dass es Bruchstellen gibt, dass Dinge auf absurde Weise miteinander kombiniert werden.
Ja, diese Bruchstellen, die gibt es ja im Moment echt genug, kann man sagen, oder?
Auf jeden Fall, und Schmerz irgendwie auch genug. Und das ist das, was Jochen irgendwie damit sagen will. Je komplizierter die Zeiten sind, desto mehr wollen wir Witze haben. Und die Zeiten sind ja wirklich kompliziert. Das Schöne an Witzen ist eben, dass sie eindeutig sind, dass sie eine klare Sicht in unklare Zeiten bringen. Und da gibt es dann jemanden, über den man lachen kann. Zum Beispiel, weiß nicht, Frauke Petri, alles schwierig mit der AfD. Dann bringt jemand einen Witz über Frauke Petri und alle so haha. Und irgendwie löst es dann auch diese Unklarheit und dieses Schwierige und sowas. Und diese Witze, die kommen eben nicht von irgendwo, sondern die kommen zum Beispiel von der Heute-Show. Die liefert die, und zwar so erfolgreich, dass sie dann eben mehr Menschen mit diesen Witzen erreichen als die herkömmliche Heute-Sendung. Und Jochen hat dann noch was total Interessantes gesagt.
Witze sind die neuen Nachrichten in gewisser Weise. Also wir haben die Möglichkeit, und das ist eben auch die Herausforderung, oder das ist auch das, was wir machen wollen, dass wir nicht einfach nur einen Witz über ein Thema machen, sondern wir auch wissen, dass bei manchen Dingen, die wir machen, wir tatsächlich der erste Kontaktpunkt mit einem Nutzer mit diesem Thema sind. Und man auch die Möglichkeit hat, natürlich für bestimmte Themen zu sensibilisieren oder zu sagen, guck mal hier, das ist ein Thema, das ist es wert, dass man sich das mal anguckt.
Ja, das stimmt schon irgendwie, gell? Witze sind die neuen Nachrichten. Das journalistische Selbstverständnis in mir, das sagt aber gerade,
wie bitte?
Also das sagt ja auch schon recht viel drüber aus, wie wir gerade so drauf sind, Christoph.
Ja, und vor allem auch darüber, wie das Netz unsere Art von Humor auch irgendwie verändert, oder?
Wie man zum witzigsten Typen im Internet wird, das lernen wir gleich. Lernen von den Profis in der Spielwiese. Christoph, du wolltest ja auch rausfinden, wie man gute Witze im Netz macht, denn darum geht's ja heute in dieser Sendung. Die Heute-Show, die macht das ja schon mal nicht schlecht. Ich meine, 600.000 Facebook-Fans. Hat dir Jochen Voss denn noch verraten, wie man gute Witze macht? Das wäre jetzt schon mal ganz interessant.
Ja, der ist ja Producer bei der Heute-Show, aber irgendwie die Antwort, die war noch nicht so, dass ich echt was damit hätte anfangen können.
Er sollte lustig sein. Das darf man nicht unterschätzen. Also das klingt jetzt banal, aber lustig sein heißt, es geht nicht darum, dass ich das irgendwie witzig finde, sondern es muss auf den ersten Blick erkennbar sein, wo ist da ein Gag? Und es sollte eben was sein, was möglichst viele Menschen berührt. Ich habe nur eine ganz geringe Aufmerksamkeitsspanne als Facebook-Nutzer. Also es muss sofort auf die 12 gehen.
Es ist gemein. Lustig sein.
Die Messlatte, die ist jetzt schon hoch irgendwie. Auf die 12 sofort. Also naja, okay. Aber der Jochen, der ist auch Profi, der ist ein alter Medienhase und Trainer für Kommunikation und. Und übrigens, der sucht noch Leute, die lustig sind, als Witzemacher für die Produktionsfirma von dem. Und da gibt es eine extra Seite dazu, www.witzwerker.de. Ich mache jetzt mal Werbung hier für die. Da muss man dann was ausfüllen und kriegt dann einen allgemeinen Witzenstest zugeschickt. Und ich will ja lustig werden.
Ach, Bewerbungsformular.
Genau, für Comedy-Schreiber. Und ich dachte, ich will ja witzig werden und habe mir den zuschicken lassen von Jochen. Und dann stehen dann Fragen drin wie, bitte schreibe je einen Werbeslogan für drei Politiker deiner Wahl. Bonusfrage, was wäre ein guter Slogan für Fußpilz? Phoebe, your turn.
Ich jetzt, oder was?
Genau.
Fußpilz. Sehr widerlich. Oh Gott. Die Pilztherapie. Schwammerl und Kräuterseitlinge ab jetzt nur noch aus dem Supermarkt.
Sehr schön.
Ich
oder wenn Sie jetzt
so Lacher, die eingespielt werden.
Wenn Sie bei Knödel mit Rahm schon mal an Ihre Füße denken, dann kommen Sie zu uns. Oder Fußpilz, lass jucken. Aber zu den Politikern fällt uns irgendwie nichts ein. Naja, egal. Wir wissen auch nicht, ob wir damit Erfolg hätten. Wir sind aber auch keine Profis. Ich bin kein Profi. Jochen schon. Wenn ihr Profi werden wollt, dann www.witzwerker.de. Ich will kein Profi werden, ich will nur witzig werden. Und darum habe ich mir gedacht, vielleicht hole ich mir noch Hilfe von jemanden, der eher so zufällig zum Witzemachen gekommen ist. Jemanden, den erst das Netz zum Witzestar gemacht hat.
Geh mal ans Platzl, also am Platzl in München. Ja? Hofbräuhaus, Schubeck vor Ort und so weiter. Stell dich da einfach mal hin und wart drauf, was die Touristen da sagen. Mensch, wenn der Satz so anfängt, dann weißt genau, dass jetzt gleich folgt. Sollen wir nicht mal hier, guck doch mal, da ist Hofbräuhaus, ne? Sollen wir da mal eine Weißwurst essen? So richtig münchnerisch, ne? Und am Ende enden es dann beim Schubeck in dem Gewürzeshop und kaufen Schubeck 6 Gewürz. Weil ich immer noch frage, was das ist. Chilischoten und Ingwer.
Das stimmt, mit dem Ingwer, da macht der Schubeck nämlich alles, vor allem zum Knoblauch muss der immer dran, lieber Christoph, weil das neutralisiert sich dann nämlich, gell?
Okay, ich kenne vom Schubeck nur das Sexgewürz, aber du bist ein Kochshow-Fan, stimmt's?
Nein, aber das weiß jeder, mit dem Ingwer und dem Knoblauch und
okay,
dem Schubeck.
Gut. Was ja vielleicht nicht jeder weiß, der Typ, den du da gerade gehört hast und der auf YouTube zu allem was zu sagen hat, das ist natürlich Harry G.
Ich mache bayerische Comedy, brutale bayerische Comedy und das nicht zuletzt im Internet. Ich glaube, deshalb bin ich da, oder?
Genau, deshalb ist der Harry G da und der Harry G, der funktioniert völlig anders als die Heute-Show, weil der einfach ein Typ ist und mit völliger Ruhe Klischees durchanalysiert und das deshalb dann lustig ist eigentlich.
Da gibt es dieses eine Video, mit dem Harry G steil gegangen ist, so einen schlecht gelaunten Wiesenguide hat er da gemacht, der schimpft über die besoffenen Touris im Hofbräuzelt und die Schickeria im Hippodrom. Mich erinnert der Typ ja so ein bisschen an unseren Grandler, Christoph, da musste ich immer dran denken, aber wieso hat der Grandler eigentlich keinen YouTube-Channel?
Dann hocker's drin, die Volksschmiede mit Grätzen, mit einem Obergrätz, aufbrezelt wie die Pfingströsser, mit einer Tülldirndl vom Loden frei und trinken den Shampoos aus dem neckischen Masskrüglein. Jetzt einmal so ein Riesentamtam und dann draußen sie um 9 Uhr erst auf die Bänkaffe und machen noch eine Stunde Stimmung mit ihrem Chef im Hippodrom. Und wenn du überhaupt keine Stimmung brauchst, dann gehst gleich ins Armbrustschützenzelt. Aber das geht auch nicht, weil da nämlich die Hypobank 2 Wochen durchreserviert hat und Spesenabrechnung macht. Und wenn es dir komplett wurscht ist, dann gehst gleich ins Hofbräuzelt. Oder die Australier um 11 in der Früh schon.
Also es geht immer so weiter. Harry G. über die Wiesen heißt das Video. Ich finde, der macht in seinen Videos, wie wir gerade hier erlebt haben, eigentlich überhaupt nichts Originelles. Der schimpft einfach nur. Und er macht es aber in seiner angenervten Art irgendwie sehr pointiert. Der beschreibt einfach die Zustände und ich kann es mir stundenlang anschauen.
Ich kann es mir auch. Ich finde es sehr lustig. Es finden auch andere Leute sehr lustig. 850.000 Mal wurde das Video allein bei YouTube geklickt. Also alleine das Wiesn-Video. Und Harry G. ist echt ein Comedy-Shooting-Star geworden durch das Netz. Und anders als zum Beispiel die Köpfe von der Heute-Show und Jochen Voss, hat der nicht ein fettes Team, hinter sich das Witze macht, sondern der ist immer allein. Also eine One-Man-Show, Harry G. eben. Und heute hat der nicht nur 3 Dutzend Videos mit dieser One-Man-Show, sondern auch Live-Shows, die in 20 Minuten tatsächlich ausverkauft sind. Und
krass.
Wenn du jetzt auf die Seite von dem schaust, von Harry G., dann ist da eine Liste mit Tourdaten, die so ein bisschen so wirkt, als würden da alle bayerischen Städte und österreichischen Städte und Schweizer Städte über 30.100 draufstehen, so lang ist die. Und man muss sagen, das hat er alles in knapp 3 Jahren geschafft. Das ist ganz schön crazy shit.
Tja, Christoph, vielleicht sind wir halt einfach nicht so witzig wie der. Aber wir sprechen einfach auch beide kein Bayerisch. Mit Dialekt macht eh alles mehr Spaß.
Ich spreche ja schon so ein bisschen bayerisch, wenn andere Leute mit dem Bayerisch sprechen, aber alleine kann ich nicht.
Ja, das mache ich auch, Christoph.
Ja,
genau
ja.
So ist es, das sagen Sie alle.
Ich glaube aber auch, wir haben es einfach noch nie so richtig probiert und Harry G. meint auch, ohne das Internet wäre jetzt allerhöchstens Halbzeitkomedian.
Halbzeitkomedian klingt jetzt irgendwie bei einer Halbzeit auftreten im Mittelkreis. Also Teilzeitkomedian, so ist richtig. Dann hätte ich halt einfach auf Bühnen gespielt, immer mal wieder und hätte vielleicht einen kleineren Erfolg gehabt oder einen langsameren Erfolg und halt so richtige Kleinkunst gemacht.
Genau, vielleicht hätten wir es einfach mal probieren sollen mit dem Internet und mit groß rauskommen, als Comedy-Shootingstar im Internet sind. Für mich ist der Harry G. jedenfalls so das Paradebeispiel, wie das Netz jemanden mit lustigen Videos echt zum Star machen kann, weil der hat vor dem ganzen Ruhm dank YouTube-Videos auch so 1-2 Shows auf Kabarettbühnen vielleicht gemacht. Vor allem aber war er davor so ein stinknormaler BWL-Student und dann
Nein.
im Controlling von einem Investmentfonds.
Das klingt jetzt erst einmal, als hätte man da irgendwie eine riesen Business-Karriere hinter sich, ist aber nicht so. Und dann habe ich eine Social-Media-Agentur gegründet, würde man heute so sagen. Also ging einfach um so Social-Media-Aktivitäten, da war das noch neu. Und auf den Zug wollte ich mit einem Partner aufspringen. Und dann in 2013 habe ich dann eben diese Internet-Videos ins Netz gestellt und die wurden dann zu dem Erfolg, den jetzt, sage ich mal, die meisten wahrscheinlich dann schon mal gesehen haben mit der Wiesn und so weiter.
Okay, das heißt, da ist ein Typ, der ist von sich aus schon mal recht lustig und so lustig sogar, dass er, wie du sagst, Christoph, manchmal auf einer Comedy-Bühne steht, aber der macht den Rest der Zeit auch einfach einen Job und das auch noch im öden Finanzsektor. Wie es Harry G. zum Comedy-Star geschafft hat, das hört ihr gleich. Gerade haben wir Harry G. gehört, der BWL studiert hat, einen Job in der Finanzbranche hat und 2013 ein Video bei YouTube hochgeladen hat, das ihn dann bang zum Star gemacht hat. Oder wie, Christoph?
Fast. Also dieses Wiesn-Video, das war nicht das erste von Harry G. Sprich, auch der hat an seinem Erfolg gearbeitet. Der kam nicht aus dem Nichts, dieser Erfolg. Und es gibt zum Beispiel auch frühe Videos von dem, wenn man so ein bisschen durch YouTube surft. Eines, wo er allein auf seiner Terrasse sitzt und noch nicht als Harry G. so Faxen macht. Es gibt auch eins, wo er nicht mal bayerisch redet, sondern sächsisch. Und das, obwohl er ja eigentlich aus der Oberpfalz kommt.
Also letzten Winter, da bin ich bestimmt 40 Mal vorbeigegangen, aber ich habe mich nie getraut, sie anzusprechen. Aber immer, da hat sie so hergeguckt und dann habe ich mir gedacht, jetzt gehst du einfach hin und lädst du auf einen schönen Kaffee ein.
So, der Harry G., das ist da Ronny Büchse, ein so ein gescheitelter Typ, der Bäume liebt, also ein bisschen mehr als Naturfreund, eher so sexuell liebt.
Ich finde das ein wunderbares Hobby und die Liebe zu Bäumen generell gut, aber es war nicht so lustig gerade, ne?
Es ist so semi-lustig, ging auch nicht so steil, aber dann kam ein Video über das Waldfest am Tegernsee.
Die ganzen Preisen reden immer vom Tegernsee und vom Waldfest, verstehst? Bist schon mal draußen gewesen? Auf einen Tegernsee kommen mittlerweile 200 Preise und die kommen im weißen Box. Da,
das kann ich, diesen Ursprung kannte ich nicht, ehrlich gesagt.
Da ist er dann noch schon ein bisschen schlechter gelaunt, genervt und bayerisch, ja.
Und da spricht er im Endeffekt ja wieder bayerisch, das heißt, es ist seine Kernkompetenz und schon ist es ein bisschen sympathischer eigentlich.
Das Waldfest war halt für die Leute vom Tegernsee etc. oder von überhaupt aus der Region da, ist es halt heilig und wenn da jemand drüber im Internet redet, war das halt wirklich eine absolute Nische und dementsprechend wurde das geteilt. Ganz kleines Niveau, paar tausend Klicks, aber wo du dir denkst, krass, was geht denn jetzt ab? Und dann war es halt mit den Isar-Preisen, war das halt so irgendwie der Step 2.
So, und dieser Step 2, die Isar-Preisen, das ist auch ein Video. Da steht Harry G. vor dem Bräustüberl im Tegernsee und lästert über die Münchner Schickeria-Isar-Preisen.
Die Münchner, verstehst? Die Isar-Preisen. Da wohnen sie in einer Legebatterie in Schwabing oder in Bogenhausen oder irgendwo und hackeln die ganze Woche. Und dann am Samstag um 11 Uhr, wenn sie endlich gespannt haben, dass es Wetter draußen schön ist, fällt ihnen dann Eisigkanten ja an Tegernsee fahren halt. Dann stellen sie sich mit ihrem geleasten Porsche Cabriolet vor Holzkircher bis nach Rottach in Stau.
Genau. Und wer in dem Stau stand, wer in dem Stau schon mal stand, der weiß, es ist genau so. Und dieses Video, das ging dann eben danach auch so richtig steil.
Das hat sich dann plötzlich immer in so 30.000, 40.000er Klickrichtung bewegt, wo ich mir gedacht habe, da hat man jetzt einen Nerv getroffen, weil man halt, sage ich mal, gegen den Münchner oder den Porsche fahrenden Münchner Wetter, der jetzt an Tegernsee ausfahrt, um einen Tagesurlaub zu machen oder einen Tagesausflug. Step 3 war dann, jetzt, da habe ich dann schon ein bisschen mitgedacht und habe mir gedacht, jetzt Moment einmal, warum lässt man nicht gleich noch über Dirndl und Lederhosen und letztendlich dann im nächsten Video nicht gleich über die Wiesn. Aber das Wiesn-Video war halt dann einfach 30 Mal so stark wie die davor.
Ich kenne etliche Leute, die das richtig geil fanden. Durch die ist es dann auch auf meine Timeline geschwappt. Ja.
Das wurde auch endlos oft geteilt. Es war ein Riesending.
Am Anfang schaust du natürlich schon hin und denkst dir, war krass, jetzt ist irgendwie nicht mehr 30, sondern plötzlich 40, 50, 60.000 und dann irgendwann kommen dann mal die 100 und dann sprichst, glaube ich, für dich von einem kompletten Erfolg. Ja, dass natürlich dann irgendwann aufbricht Richtung Million oder so, das denkst du in dem Moment nicht.
Ja, womit bewiesen wäre, das Internet, das kann jeden zum Star machen, mit dem richtigen Video halt. Harry G. hat es mit einer Nische zum Massenphänomen gebracht. Wir sprechen gleich noch weiter darüber, was im Netz steil geht und was danach mit den Witzeerzählern passiert.
Puls.
Harry Gede hat's mit YouTube-Videos zum Star gebracht. Zum Beispiel mit so einem hier.
Und wenn's dazugehören willst zur Münchner Gesellschaft, dann gehst ins Schützenzelt. Da hocken dann ein paar Grünwalder drin, die mit die roten Socken. Und die treffen dann auf 2000 zugrößte Preisen, die wieder irgendwo ein Bantel abgestaubt haben.
In einer ja, mit so einem richtigen Hater-Video. Das wurde hunderttausende Male geklickt. Da stellt sich die Frage, ja, wie hat das funktioniert? Bitte nochmal die genaue Analyse, Christoph, auch im Hinblick auf unser zukünftiges Steilgehen im Netz. Wir wollen ja auch mal so ein bisschen Fame hier mit unseren wahnsinnig witzigen Witzen. Wieso hat er so Erfolg gehabt?
Also Harry G. hat eine einfache Erklärung dafür. Er sagt einfach, wie es ist. Er hat mir auch gesagt, er will gar nicht lustig sein. Es geht ihm auch gar nicht darum, sondern es geht um die Wahrheit. Der erzählt da ja keinen Scheiß, sondern erzählt so, wie es ist. Also zum Beispiel, wenn er sagt, da irgendwo bei Armbrustzischenzelt, da sind die ganzen Grünwalder mit ihren roten Socken. Stimmt ja wirklich, geh mal dahin, Grünwalder mit roten Socken. Und das ist sozusagen sein Job, dieses Rausarbeiten von Trends, von Entwicklungen, die irgendwie crazy sind und vor allem bizarr, zum Beispiel eben bei der Wiesn.
München gerät ja in dieses Fieber und wer geht wohin? Wo ist reserviert? Wo seid ihr? Die erste Frage bei jedem Telefongespräch auf der Wiesn ist, wo seid ihr? Mhm. Und dann natürlich, wie im Video auch nachgemacht, dann diese Eingangfrage. Ja? Also A5, 0X und so weiter. Also das sind halt, wenn sie dann mal davor stehen und diese kryptischen Begriffe dann zuschreien. Und der Witz ist, es versteht ja sowieso keiner irgendwas, weil der eine ist drin und versteht gar nichts und der andere ist draußen und versteht auch nur bedingt was, weil er im Biergarten steht, wo auch nochmal 3000 Grillen. Und ja, und auch dieses Mysterium, ja, wenn du das jetzt als Außenstehender mal gibst, wo geht's denn ihr hin? Ja, ins Hofbräuzelt. Und die Reaktion ist ja, um Gottes Willen, was macht's ihr denn im Hofbräuzelt? Man geht ja nur da und dahin. Und das war halt irgendwie so das war halt so ein bisschen das Neue dran, dass halt endlich jemand einmal gesagt hat, was ist denn eigentlich los?
Und das stimmt ja total. Also ich habe mich da auch ertappt gefühlt. Ich glaube, dieses Gespräch, wo seid denn ihr und dann Eingänge zitieren, habe ich genauso geführt und auch dieses Gespräch so, was? Wie geht's denn das und das Zelt? Und dass man sowas sagt, was halt so stimmt und dass man sich dann ein bisschen ertappt fühlt und auch irgendwie drüber lacht, das ist was total typisch für diesen Humor im Netz ist, glaube ich.
Ich stimme dir vollkommen zu und ich habe mich auch bei allem ertappt gefühlt, aber bitte nochmal genauer, wie macht er das? Also warum müssen wir das liken?
Wir liken ja nicht nur bei Sachen, die wir lustig finden, sondern eben vor allem bei Sachen, die irgendwie, die wir genauso sehen, um zu zeigen, dass das eben so stimmt. Das könnte man jetzt vielleicht Zustimmungshumor nennen.
Ah, okay, also wenn ich mir denke, ja, stimmt genauso, genau, geht's mir auch, dann finde ich es schon geiler.
Genau, eigentlich. Und es geht eigentlich gar nicht darum, dass was wirklich lustig ist, sondern das, was steil geht, sind eben die Sachen, die stimmen, die lustig verpackten Wahrheiten oder das, was man dafür hält, so, jawohl, die Wiesn, genau so ist es.
Genau. So schaut es nämlich aus, um unseren Grantler genau. zu zitieren, genau.
Und genau das meint Harry G. ist der Unterschied vom Humor zum Beispiel im Netz und Humor auf der Bühne.
Siehst ja diese kleinen Internetvideos, sagst halt irgendwie das und das ist so, gefällt mir nicht und ist so und so und dann kann es jemand teilen, der gleichen Meinung ist. Bei einer Bühne, da kommt, oder bei einem Comedy-Programm, da kommt ja einer zum Lachen hin und der hockt da drin und der will jetzt nicht nur gesagt kriegen, dass Burgerläden langsam lächerlich sind, sondern der will halt auch hören, wie die Burger heißen, der will hören, welche Leute da bestellen, der will ja auf eine Reise mit dir gehen, in Bildern, in Geschichten.
Ah, ich verstehe. Also es geht nicht nur um Klischees, sondern es geht auch um sehr viel Liebe zum Detail. Also der muss ganz genau beobachten, dass er nicht Schmarrn erzählt und es dann nicht doch anders ist im Endeffekt.
Ganz genau. Also wenn dann sozusagen für den Humor auf der Bühne und die Leute, die lieben das, die Tourdatenliste von Harry G. Die lieben das, genau. Die Tourdatenliste von Harry G. auf dessen Seite, die ist ja wirklich ewig lang. Man scrollt runter und runter und runter und runter und das ist ja schon eine irre Sache. Da ist ein Typ, der ein Video bei YouTube hochlädt und dann geht das steil und dann macht er noch eins und noch eins und noch eins und auf einmal steht er dann auf der Bühne, Shows sind in ein paar Minuten ausverkauft, ein Riesenerfolg und Harry G. ist ein Star.
Echte Menschen, ja, also die Liker und Sharer aus dem Internet waren plötzlich live da und haben geklatscht und teilweise gegrölt und das ist etwas, das kann nur jemand nachvollziehen, der selber auf Bühnen steht oder irgendwas macht, sei es DJ oder sonst was, das mit Publikum zu tun hat. Das ist was, das wirst du vom ersten Moment an nie mehr missen wollen. Also was heißt missen wollen? Du wirst Ich würde jetzt nicht sagen, abhängig davon, aber das ist einfach was, das kannst nicht mehr aufhören.
Huiuiui, also Harry G. ist angefixt von der Bühne. Irgendwie eine schöne Geschichte, so vom faden Finanzmensch via YouTube zum Comedy-Star. Das klingt ganz einfach. Wie schaut's denn jetzt aber aus, Christoph? Kann das jetzt jeder? Also du und ich, können wir das auch? Hast du dazu Harry G. befragt? Könntest du der neue Harry G. werden? Also Christoph Gurk wird Christoph G. Der Nachname, der stimmt ja dann schon mal.
Der stimmt schon mal. Harry G. meinte, zumindest nicht nein. Ich sollte mir nur überlegen, über was ich Witze mache.
99% aller Leute, die im Internet komisch sind, wollen ja eigentlich nicht komisch sein. Ja? Also, und das Prozent, oder es sind ja immer mehr, die komisch sein wollen, aber bei denen ist es halt interessant, hast du ein bisschen eine Nische und hast du ein bisschen irgendeine Vision dahinter. Ja? Aber du musst halt irgendwie ein bisschen ein Ziel haben.
Also ein Ziel haben und das haben eben nur 1%. Und das Problem, ich bin eher, glaube ich, so die 99%, die so ungewollt lustig sind im Netz, fürchte ich. Und ganz ehrlich, so cool granteln wie der Harry G., das kann ich auch nicht.
Ja, oder wie der Grantler. Mensch, ja. Der kann das auch so gut.
Ja, obwohl du hast recht, der erste Buchstabe vom Nachnamen, der würde schon stimmen. Christoph Gurk, Christoph G. Aber ich glaube, mehr Gemeinsamkeiten sind auch nicht da, fürchte ich. Aber ich habe noch mehr im Petto, da kommt noch mehr.
Puls, Spielwiese.
Ihr hört die Spielwiese mit
Christoph Gurk
und Verena Fiebiger. Bei uns geht es heute darum, wie das Internet unseren Humor verändert und auch um die Frage, wie man selber richtig witzig sein kann. Eine Methode, um das zu lernen, sich erstmal viele, viele witzige Sachen anschauen, so stelle ich mir das zumindest vor, wie man beim Romaneschreiben ja auch ganz, ganz viele Bücher lesen soll oder so. Aber mal Hand aufs Herz, wenn euch eure Timeline einen Mega-Witz beschert, also wenn da so ein Witz aufploppt, lacht ihr dann eigentlich so schallend, also so wiehernd? du lachst aber ganz schön, Christoph.
Ich lache eher keckernd, nicht wiehernd.
Keckernd. Ein Witze-Experte, den wir heute in der Sendung haben, der ist mehr so der in sich reinglucker. Bin ich ja übrigens auch.
Ich bin mal sehr ultrakritisch. Es ist sogar so, wenn ich was unfassbar lustig finde und es gar nicht fassen kann, dann lache ich überhaupt nicht laut. Dann bin ich eher so, da kann ich es immer gar nicht fassen. So ein Typ bin ich.
So ein Typ ist der. Ich bin so ein dankbarer Lacher, würde ich sagen.
Freundlich. Da freuen sich die Menschen.
Keckern, ja. So. Gerne laut auch, nicht so wie der Michael, den wir übrigens vorhin schon mal gehört haben.
Ja, der Michael, der sagt uns jetzt nochmal was, genau wer er nämlich ist.
Ich heiße Michael Timm, bin Comedian, Blogger und Journalist aus Berlin.
Michael hat einen Blog, der heißt Humor is Art. Da schreibt er über Stand-Up-Comedy. Und er schreibt aber auch über Humor im Netz und vor allem auch über Meme.
Die ja wirklich Kunst sind. Also große Fotokunst und auch große Grafikdesign-Kunst. Ein Foto, dann der richtige Kommentar, in Impact-Schrift drüber, fertig.
Genau, es gibt Meme heute zu allem und jedem, kennt ihr alle, zu Merkel, zu Obama, zu Alltagssachen.
Bands, Babys, Schildkröten. Aber ganz ehrlich, so easy ist es doch nicht, wie ich jetzt gerade hier behauptet habe. Ich habe mich mal stundenlang verkünstelt, um ein Band-Meme zu machen, beziehungsweise viele Band-Memes. Und der Witz war, dass ich eine Band genommen habe und dann einen völlig unpassenden anderen Bandnamen drüber geschrieben habe. Zum Beispiel Die Ärzte mit einem Foto, wo sie alle weiß angezogen waren. So ein Bild gab es mal von denen und dann habe ich Atomic Kitten drüber geschrieben.
Ich verstehe es irgendwie nicht.
Ach komm, das ist total witzig. Da habe ich ganz viele gemacht. Ganz viele habe ich gemacht. Falsche Bands.
Es klingt total traurig, was du erzählst. Egal, Meme sind.
Es hat keiner geliked, okay.
Meme sind auf jeden Fall die basisdemokratischste Form von Witzen im Netz, würde ich sagen. Jeder kann mitmachen, auch mit lamen Bandwitzen. Jeder darf seine Art von Humor hochladen, seinen Joke, seine Bandwitze. Und dafür gibt es extra Witze-Seiten im Netz. Einmal sind es so Imageboards, sowas so wie so Foren, wo man Sachen posten kann. Also alles nicht nur Witze, auch Fragen zu Kochrezepten. Und dazwischen steht dann irgendwann ein guter Witz. Mittlerweile gibt es aber auch noch speziellere extra Witze-Seiten im Netz und die größte davon, die ist 9gag, kennt man wahrscheinlich und das ist auch die Lieblingsseite von Michael.
Da laden halt wirklich jeden Tag einfach alle Leute, denen irgendwas passiert, wo sie von sich selber denken, dass sie lustig sind, laden das hoch und man selber kann halt in der Kategorie Fresh sich halt so durchklicken und dann so die ersten Likes verteilen. Und die meisten Sachen versauern halt, aber manche Sachen sind halt wirklich lustig und die werden dann hochgevotet, bis sie dann irgendwann auf der Hot-Seite landen.
Das mache ich halt, Christoph. Da lade ich meine Band-Memes hoch. Meine Facebook-Freunde, die haben auch keine Ahnung, genau wie du, wie lustig die sind, diese Band-Memes.
Ja, ich bin gespannt, was bei 9gag dann bei dir geht. Auf jeden Fall, diese Hot-Seite, die ist das Ziel von jedem 9gagger, meint Michael. Sprich, 9gag ist sowas wie die Stand-Up-Bühne für jeden, wo jeder mal darf. Nur nicht bei jedem wird geklatscht. würde ich an deiner Stelle auch bedenken mit deinen Band-Memes. Meistens wird noch nicht mal bei jedem gelacht, noch nicht mal so ein bisschen, auch noch nicht mal leise. Wahrscheinlich sogar auch nur bei den allerwenigsten Witzen. Aber bei Michael, da wurde mal gelacht und zwar so richtig. Er hat mit einem Witz nämlich tatsächlich es auf die Hot-Seite geschafft. Und um den Witz zu verstehen, muss man wissen, Michael war damals Regieassistent bei einem Film, also einem Fernsehfilm oder einem Film, der sozusagen gedreht wurde mit Audio-Tonmaterial. Und der Regisseur wollte von ihm wissen, wie lang ein Audiostück ist, also ein Tonschnipsel.
Er wollte natürlich wissen, wie lang der ist in Sekunden. Und ich habe dann halt so ein Lineal an den Bildschirm gehalten und habe dann so diese Zentimeter abgemessen und habe das halt fotografiert und das auch mit diesem Titel halt dann hochgeladen. Und das ist so ganz lustig, ja. Aber bei 9gag war es halt so, dass das anscheinend so eine Gruppe von Tontechnikern, von denen es anscheinend relativ viele gibt, total angesprochen hat, die sich natürlich danach sofort in so eine Kommentarprügelei verfangen haben, gesagt hat, ja, hier Pro Tools ist gut, Ableton ist besser, fick dich. Und dann hat halt irgendwer was ganz Wichtiges gesagt, der meinte, pass mal auf, Leute, jetzt ist doch scheißegal, was man für Software benutzt. Hier hat mal jemand einen Meme hochgeladen, was uns Tontechniker irgendwie betrifft, irgendwie was total lustig ist. Da können wir doch mal voll froh drüber sein. Das ist doch total cool.
Der Michael, der hat halt die Nische bedient. Logo, ich werde auch meine Band-Meme-Nische dort finden.
Es gibt für allen eine Nische, für jeden eine Nische in diesem Internet. Und dieser Punkt, der ist ja eigentlich voll interessant. So, wer Erfolg haben will im Netz mit seinen Witzen, der muss nicht nur den richtigen Witz erzählen, er muss ihn auch der richtigen Gruppe von Leuten erzählen, damit es steigert. Das heißt, Witze sind nicht nur irgendwie ein Spaß, die sind auch ein Mittel, um sich selbst darzustellen im Netz.
So von wegen, hey, ich bin Tontechniker oder Band-Meme-Spezialist, schaut, worüber ich lache.
Ganz genau, sogar noch mehr. Also manchmal checkt man ja die Witze auch gar nicht. Das sind dann so harte Insider, sowohl bei 9gag als auch bei anderen Seiten im Netz. Die versteht man nur, wenn man echt so den Background dazu hat. Also technisches Wissen jetzt irgendwie bei Tontechnikern.
Oder in meinem Fall, ich habe auch dieses Band-Meme gemacht, wo ich Blümchen genommen habe. Und das wissen halt nur Leute, die in den 90ern sich mal eine Band angeguckt haben. Blümchen mit diesen, die hatte immer so Zöpfe auf einem Bild. Und habe ich Azealia Banks hingeschrieben. Das war mega witzig.
Man sieht es nicht so, aber es weht gerade so ein Busch hier durch das Studio, weil niemand lacht. Also wenn man weiß, an welches wem das Bild jetzt so gerade anspielt und wie das weiterentwickelt wurde und so weiter, das ist schon wichtig. Das muss man sozusagen schon dazu wissen, auch bei den Band-Memes. Naja.
Also ich sag einfach, meine Facebook-Freunde, die kannten die Bands halt nicht, aber mein Meme war witzig. Bleib jetzt dabei.
Genau, und Witze sind sowas wie die Kommunikationsform im Netz. Eine, mit der wir auch zeigen, wo wir dazugehören. Und Michael meinte auch, wo er sein erstes Zeug bei 9gag gepostet hat, da wurde er auch erstmal krass blöd angemacht, weil er die Codes eben nicht kannte.
So wie du, Christoph.
Also ich habe bei den ersten Sachen, die ich gepostet habe, habe ich immer unglaublich viele extreme Hasskommentare gekriegt. Einfach weil, ja, hier Meme falsch benutzt, was bist du denn für ein Idiot? Und irgendwie, ja, keine Ahnung, lern mal schreiben. Man muss so ein bisschen die Regeln kennen, man muss natürlich die Memes auch richtig kennen und einschätzen lernen. Und was man auch verändern kann oder wo man halt dann in derselben Art bleiben muss. Ja, du musst einfach unglaublich viel davon konsumieren und dann auch noch selber so ein bisschen lustig sein.
Ich habe das natürlich auch selber mal ausprobiert, ein bisschen lustig sein und bei 9gag einen Witz hochgeladen.
Da bist du mir einen Step voraus, Christoph. Ich bin gespannt, ob die dich dann auch so dumm anmachen, diese Witze-Nazis.
Puls.
Ich bin Lena Fiebiger.
Und ich bin Christoph Gurka.
Bei uns geht es heute um Humor und das Netz. Zum Beispiel Michael Timm.
Genau, und der hatte fetten Erfolg bei 9gag an der Witze-Seite im Netz. 21.000 Mal geteilt wurde sein Witz mit dem Audioclip. Und das hat sich angefühlt, meint er, ungefähr so.
Genau, genauso wie es sich anfühlt, wenn man auf Facebook Likes bekommt. Nur es hört halt nicht mehr auf.
Oh, so Christoph, jetzt Hosen runter hier, du wolltest das auch und du hast einen Witz bei 9gag hochgeladen. Wie lief's denn?
Ja, tatsächlich habe ich gemerkt, wenn man sich einen Witz ausdenken muss, dann ist das echt harte Arbeit. Ich habe auch gemerkt, wenn man sich Witze ausdenken muss, dann ist man sofort total krass blockiert. Also echt, da ging gar nichts.
Ach, jetzt komm schon, du bist so ein witziger Typ. Mehr nach hinten losgehen als mein Band nehmen kannst du ja nicht mehr, oder?
Du kennst ja meinen noch nicht. Also pass auf, ich habe rumüberlegt, ob mir auch sowas einfällt wie dem Michael mit seinem Audioclip-Witz. Ich habe meine Bilder auf dem Handy durchgeschaut.
Ach nix komm, Lustiges. Da muss was sein.
Nein, ich habe auch die Nachrichtenseiten durchgelesen, ist mir nichts Lustiges zu eingefallen.
Ach, komm.
Man muss aber auch sagen, es sind natürlich viele Menschen gerade gestorben, aber totale Blockade.
Oh Gott,
aber
ja,
nein, Gag macht es Langweilern wie mir einfach. Die haben so ein Meme-Generator. Das sind so Bilder von böse schauenden Babys, von Jackie Chan von Austin Powers, Luc Picard, wie er sich ein Facepalm gibt und natürlich krass viele Tiere, natürlich Eulen, Enten, Frösche und, alles in lustige Bilder und man kann dann einfach direkt auf der Seite von denen zum Bild nehmen, Text oben und unten drüber eingeben und ich dachte mir, Tiere gehen immer und hat mir auch meine investigative Recherche über Tage hinweg auf 9gag bestätigt. Man soll sich ja mit den Sachen beschäftigen, wo man postet. Stunden, Tage lang, wochenlang war ich bei 9gag.
Und hast Tiere geblättert.
Genau, und dann habe ich mich für den Evil Plotting Raccoon entschieden. Das ist ein Waschbär, der so ganz böse schaut und sich die Hände reibt. Den fand ich sehr lustig. Und mir ist dann leider auch nichts Besseres eingefallen, als mein Boss bzw. Chef hat gesagt, mach mal Recherche auf 9gag und dieser Waschbär, der reibt sich dann so ganz diebisch der Hände. So, pass auf, ich habe es ja ausgedrückt. Hier, so sieht man es. So sieht der Waschbär aus. Ein kleiner Waschbär, der so die Zähne bleckt und sich drunter die Hände reibt.
So, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich nicht, Christoph.
Lustig?
Tier ist schon mal super. Er ist süß, der Waschbär. Mhm. Du kriegst ein Mitleids-Like. Ganz
okay.
Süß.
Okay.
Tut
also,
mir leid.
Du bist der Bringer.
Ganz schön hart.
Ich hab's trotzdem jedenfalls gepostet und es ist nichts passiert. Also gar nichts. Kein Like. Keine Reaktion, der
aber
Witz.
Auch keine Beschimpfung. Schon mal gut.
Auch keine Beschimpfung. Ja, ich weiß nicht, ob es besser war. Der Witz, der ist so aus dieser Fresh-Seite immer weiter nach unten gerutscht, immer weiter, bis er einfach so verpufft ist im digitalen Nirvana. So. Das hat sich ungefähr so angefühlt, wie wenn man jetzt in einer Bar stehen würde und ganz, ganz viele lustige Leute da auch sind und dann macht man einen Witz und keiner reagiert drauf, keine Beachtung. Aber der einzige Trost, den ich habe, ist, Michael meinte auch, bei ihm war es auch nur Zufall, dass einer seiner Witze so steil ging.
Man muss halt von bestimmten Leuten so den Nerv treffen. Dann muss es auch noch der richtige Zeitpunkt sein. Es müssen irgendwie die richtigen Leute gerade online sein. Das ist wirklich, das kann man alles nicht so richtig gut planen.
Aber genau das ist das, meinte Michael, was er an Memen auch so mag.
Das Coole an Memen finde ich, dass irgendwer halt irgendwo mal zu Hause gesessen hat und zum Beispiel Putin auf so einen Bär gesetzt hat. Und dann finden es halt so viele andere Leute lustig, dass sie das so weiter verteilen, dass es halt irgendwann bei mir im Facebook-Stream auftaucht. Und das ist dann halt nicht irgendwie ProSieben, die jetzt eine neue Comedy-Show machen und uns sozusagen als Zuschauer, die ja total passiv sind, das so vorsetzen, sondern ein Meme kann eigentlich jeder machen.
Ja, das finde ich auch total gut. Aber Mist, es ist halt auch einfach anstrengend, weil man muss total schnell sein im Netz, um das als einer der Ersten zu sehen, wie bei dem Putin und dem Bär und dann halt schnell was anderes zu basteln, wo er sich draufsetzen kann. Ich finde es einfach nicht easy.
Es ist nicht easy, aber es ist halt total basisdemokratisch und das findet Michael eben auch so cool. Und das ist auch der Grund, warum er die Sachen von professionellen Witzemachern, wie den jetzt zum Beispiel von der Heute-Show, nicht so cool findet.
Das sind dann halt keine Bildchen, die sich so demokratisch halt so hochgevotet haben, weil einfach genügend Leute die lustig fanden, sondern die hat sich dann halt irgendwer in der Redaktion ausgedacht und pusht die dann durch seinen Kanal, der halt relativ viele Follower hat, okay, halt so durch und dann kriegt es auch eine Menge Likes, aber es durchläuft jetzt nicht so diese Meme-Zyklen, die ja auch ziemlich viel Müll bereinigen.
Also was Michael meint, ist, dass diese professionellen Witzemacher quasi eine Abkürzung gehen. Die müssen nicht erst durch Seiten wie 9gag durch, von der Fresh auf die Hot-Seite und dabei hoffen, dass sie viele Likes und viel Aufmerksamkeit bekommen. Letztere haben die ja schon, weil sie super viele Follower haben. Und da kommen wir dann zu einem Punkt, an dem sich Witz im Netz gerade krass verändert. Er professionalisiert sich nämlich.
Das heißt, nur wer richtig, richtig gut ist, der wird nach oben geschwemmt. Also ich weiß ja nicht, ob wir das noch schaffen in diesem Leben, Christoph G. oder Christoph Gurk. Müssen wir aber vielleicht auch nicht. Lassen wir halt einfach die anderen witzig sein.
Keine Spontandepression, Phoebe.
Ach Mann. Du willst ja unbedingt gleich über den Gott der Witzigkeit sprechen. Jan Böhmermann.
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn wir über Witz und das Netz sprechen, dann muss man ja eigentlich auch über Jan Böhmermann reden, oder?
Ja, da hast du schon recht. Ich habe mir erst gestern wieder sein Musikvideo über das Laugengebäck angesehen. World's favorite alcohol and snack. Ah, es ist wunderbar.
Ich lache eigentlich jeden Tag über Jan Böhmermann, oder? Irgendwelche Videos oder Posts oder was auch immer von dem, die spielst irgendwie immer in die Timeline. Und der ist, würde ich ja sagen, so die graue Eminenz des Humors im Netz passt auch zum grauen Anzug von ihm. Und ich will ja auch wissen, wie wird man lustig im Netz? Und da stellt sich natürlich die Frage, wie macht denn der Böhmermann das? Wie ist der zu dem Witzepapst im Internet geworden?
TV-Land Deutschland 2016. Langweilige Talkrunden.
Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
Drüge Game-Shows. und bemüht jugendliche TV-Sendungen.
Schön, dass ihr von eurer freien Wahl Gebrauch gemacht und Puls gewählt habt.
Nur ein Mann findet die richtigen Worte.
Deutschland, du Fotze.
Jan Böhmermann.
Du hast gut trainiert, ich hab Polizei.
Der Mann ist cool, der Mann ist witzig, der Mann trägt einen grauen Anzug. Und wenn wir ehrlich sind, dann wären wir doch alle gern ein bisschen Böhmermann. Stellt sich die Frage, verdammt nochmal, wie macht der Typ das nur?
Being Böhmermann, Step 1. Komm in die Nische.
ZDF Neo ist es nicht? Ja, genau, dieser kleine Spatensender im Schatten des großen Mutterschiffs ZDF. Klar, neben so einem Riesen im Medienozean gibt es immer die Gefahr abzusaufen. Aber wer einen Dampfer drehen will, der braucht auch kleine Lotsenboote. Et voilà, da wären wir bei Böhmermann. Der hat zwar keine Show im Vorabendprogramm und nicht ganz Deutschland schaut ihm zu, dafür aber schaut auch niemand so genau hin, was der da unten in der Nische macht. Zum Glück.
Being Böhmermann Step 2. Nutze das Netz.
Fernsehen ist das nicht? Genau, das ist dieses altmodische Medium, das deine Eltern immer im Wohnzimmer gesehen haben. Dass das Netz eine Bühne ist, hat wahrscheinlich niemand so gut verstanden wie Jan Böhmermann. Denn zugegeben, seine Sendung hat manchmal auch Hänger und ganz schöne Schwächen. Aber über die redet niemand. Dafür liken und sharen alle dieses eine geile Video, diesen einen geilen Post oder Tweet. Klicks sind wichtiger als Quote. Und wer genug geliked und geshared wird, dem kann egal sein, wann er in diesem linearen Fernsehen läuft. Bleibt die Frage, wie schafft man das? Wie kriegt man Aufmerksamkeit im Netz?
Being Böhmermann Step 3. Gib dir Mühe. Also echt jetzt, also richtig Mühe.
Böhmermann war das nicht? Genau, der Typ mit dem fett produzierten Musikvideo über Laugengebäck. Der Typ, der auch mal ein Musical für seine Show macht oder ein Varoufakis-Video fälscht.
Aber wer fällt denn sowas? Das kann doch nur eine... Also es kann aller... Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass das eventuell eine kleine gebührenfinanzierte Loser-Show war.
Wobei, das war ja echt. Oder? Oder nicht? Na egal. Mit Späßen kann man auch Leute erreichen, die sonst bei Nachrichten und Weltgeschehen abschalten. Witze sind die neuen News. Man muss sie nur richtig verpacken. Und dabei gilt... Böhmermann macht keinen Mist. Er macht sich Mühe. So viel wie sonst keiner in der deutschen Comedy-Landschaft. Und das bekommt man natürlich nicht alleine hin.
Being Böhmermann, Step 4. Hol dir Hilfe.
Bild- und Tonfabrik ist es nicht? Genau. Das ist die Produktionsfirma, die Neo Royal macht und in der ein fettes Team hinter Böhmermann steht. Und am besten holt man sich dann noch Hilfe von außerhalb. Zum Beispiel, indem man einen gefakten Beef mit seinen Buddies Joko und Klaas inszeniert.
Das ist völliger Quatsch, dass Klaas und ich befreundet sind.
Oder man macht Shows zusammen mit Dendemann, mit Olli Schulz oder anderen Typen, die auch ganz cool sind. Nur sind wir nicht so verliebt in die wie in dich, Jan Böhmermann. Okay, jetzt ist es raus, scheiß drauf. Wir lieben dich, wir wollen so sein wie du.
Puls. Dieses
Ich liebe dich.
Ich weiß.
Radio.
Das ist wunderbar. Ja, das ist es bei Böhmermann. Der macht natürlich schon auch manchmal Späße, die sich dann so im Dada-Nonsens verlieren. Dann ist man irgendwann selber auch raus und pennt weg. Aber dann haut er halt auch immer im regelmäßigen Abstand den krassesten Scheiß raus. Ich bin sehr neidisch.
Was ja auch interessant ist, Böhmermann macht ja nicht nur Witze, der macht ja mittlerweile auch ernst. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an dieses Video aus Klausnitz denke, also da, wo diese Leute, ja, ich nenne sie mal Leute, vor dem Bus mit Asylbewerbern standen und Deutschland in Deutschland gegrölt haben, das habe ich das allererste Mal bei Böhmermann auf seiner Facebook-Seite gesehen, dieses Video.
Das stimmt, weil er hat es ja nochmal so auch nach oben geholt,
genau.
Als es schon fast so in der Versenkung verschwunden war. Der nutzt seine Bekanntheit und seinen Netzfame eben auch für Statements, wo wir wieder bei dem Slogan von vorhin wären, nämlich Witze sind die neuen Nachrichten oder Witzemacher sind die neuen Nachrichtenmacher.
Ja, oder sogar vielleicht auch Kommentatoren vom Weltgeschehen. Der Böhmermann, der hat ja auch nach den Anschlägen von Paris so eine Liste geteilt mit 100 Fragen nach Paris ohne Antworten. Und mal ganz ehrlich, das war so 100-mal besser als alles andere, was ich sonst zu dem Thema gelesen habe.
Ja, und besser rappen kann er auch als so mancher Profi-MC, der Polizistensohn. Wir haben schon festgestellt, dass Witze die neuen Nachrichten sind und Witzemacher die neuen Kommentatoren.
Aber da geht noch mehr, zumindest im Netz. Man kann Witze nämlich im Netz noch mit Technik auf ein neues Level heben. So wie dieser Mann hier, auch ein Witzemacher oder Comedian oder egal.
Ja, das ist immer eine gute Frage, was ich mache. Ne? Das ist schwierig. Gut. Mein Name ist Philipp Valulis, ich bin Journalist, Schrägstrich Satiriker und bin für die kleine sympathische Spartenunterhaltungssendung Valulis sieht fern bei 1 Plus zuständig.
Hat auch noch geklappt mit den Zuständigkeitslabels.
So, und für jeden, der Valulis sieht fern nicht kennt, super Sendung, sehr lustig, Parodie aufs Fernsehen, berühmt geworden, aber eigentlich erst übers Netz.
Wir haben viele kleine Clips aus unserer Sendung ins Internet gestellt und einer davon, der Tatort in 123 Sekunden, wurde dann sehr, sehr stark geteilt. Und hat eigentlich dazu beigetragen, dass die Aufmerksamkeit auf diese kleine Sendung, die bei Tele5 um 0.15 Uhr in der Nacht zwischen Tittenclips lief, die Aufmerksamkeit auf diese Sendung gefallen ist. Eine Aufmerksamkeit, die sonst wahrscheinlich nicht in diesem Maße auf uns gefallen wäre.
Jetzt ist es aber so, dass es Philipp nicht gereicht hat, nur das TV zu parodieren. Darum haben sie auch gleich noch eine Parodie auf das Internet gemacht, auf die ganzen Sachen, die da nerven, auf die Pop-Up-Werbung, die man nicht wegklicken kann, auf die Banner, die sagen, bitte werd doch unser Facebook-Freund, kennt man ja von diesen ganzen Nachrichtenseiten zum Beispiel. Oder diese Sachen, dass da Fenster aufgehen, wenn man mal ein paar Minuten auf eine andere Seite geht oder wenn man einen Adblocker installiert hat und so weiter. Also dieses ganze blinkende, glitzernde, aufploppende Zeug. Und da haben die Leute von Valulis das Fern auf ihrer Seite alles in Extremform draufgepackt, zum Spaß sozusagen eine Internetseite from hell gebaut.
Es gibt dann einen kleinen Button, der kann man dann die kommerzielle Ansicht aktivieren und dann beginnt diese Seite die gesamten nervigen Sachen mit Pop-up-Fenstern, mit Fenstern, die sich vergrößern, wenn man mit der Maus drüber fährt, Artikel, die man noch nicht lesen kann und oben drüber steht, sind Sie Fan bei Facebook, folgen Sie uns doch bitte. Oder Inactivity-Overlays, das heißt, wenn man 15 Sekunden nichts auf der Seite macht, kommt gleich ein Pop-up oben drüber, hey, bleiben Sie doch bitte hier, wollen Sie vielleicht nicht diesen Artikel anklicken oder vielleicht diesen anderen Artikel und eine riesengroße Werbung für Adblocker, die die gesamte Seite zukleistert und sie unbenutzbar macht. Das sind dann so die Sachen, die wir uns ausgedacht haben.
So, und wir können es ja mal ausprobieren. Also www.valulissiedfern.de.
Okay.
Und da sieht man dann die Seite. Da gibt es dann ein kleines Häkchen, wo man zwischen der kommerziellen Ansicht hin und her schalten kann und der normalen Ansicht. Und wenn man auf die kommerzielle sieht, dann ist es tatsächlich, dann poppt ja ein Banner auf, wo drauf steht, unglaublich nerviges Expandable Banner gratis dazu. Oder hier unten, da ist dann so ein so eine
Sexwerbung. Genau. Sexwerbung. Schnell weg.
Sexwerbung, schnell weg. Und es gibt hier den Puke Duke, eine Werbung für Bier, wo so eine kleine Bierflasche rumwandert und man drunter steht, hilf Puki, den Schließen-Button zu finden. Und egal, wo man hinklickt, der Schließen-Button, der haut immer ab.
Also ich drücke da mal drauf, jetzt kommt man aufs Puke Duke Bier, so einen Scheiß wieder zurück.
Also es ist die Internetseite from Hell, die von Valulis et Fern da gebaut haben. Auf jeden Fall eine geile Idee. Und was die eigentlich machen wollen, ist Humor im Netz auf eine neue Ebene heben. Und zwar indem sie nicht nur die technischen Möglichkeiten benutzen, die es dafür schon gibt, sondern indem man echt Sachen dafür programmiert, damit Witze erst funktionieren. Und zum Beispiel gibt es auf der Homepage von Valulis et Fern auch einen Heftig-Style-Generator.
Heftig nochmal zur Erinnerung, das ist eine Clickbaiting-Seite, wo die quasi die Überschriften einen zum Weiterklicken bringen sollen. Ein Beispiel, hier sind 13 Ostereier zum Selbermachen, die du noch nie gesehen hast. Oder sie zerschneidet Küchenpapier und macht es triefend nass. Der Grund ist grandios.
Boah, jetzt würde ich total gerne wissen, was der Grund ist.
Wahnsinn, gell? Wahnsinn. Er ist auch ein bisschen ekelig.
Naja, die haben jedenfalls bei Valulis sieht fern ein Skript geschrieben, das die Schlagzeilen von der Seite von der Zeit nimmt, also der seriösen Wochenzeitung, und dann automatisch in diesen Style von Heftig übersetzt.
Unglaublich, was im Irak passiert ist. Bei Bild 3 kamen mir die Tränen. Und hat dann wirklich weiter verlinkt zu dem Irak-Artikel von der Zeit. Und das eben automatisiert, sodass es echt aktuell ist und die ganze Zeit. Und das sind eben Sachen, die man sonst nicht technisch einfach umsetzen kann. Und das hat uns gereizt, das mal auszuprobieren und da in ein neues Feld zu stoßen.
Und tatsächlich ist es ja ein ziemlich spannender Punkt, nicht nur einfach Sachen posten, über die wir auch lachen würden, wenn wir sie jetzt zum Beispiel in einem analogen Witzebuch lesen würden oder ausgedruckt am schwarzen Brett in der Kantine oder so, sondern Witze, die tatsächlich nur im Netz funktionieren.
Das Internet wird natürlich genutzt, dass jeder dahergelaufene Mensch, der einmal, weiß nicht, einen Witz geschrieben hat, alle 3 Minuten irgendwelche fürchterlichen Twitter-Statusmeldungen hinausposaunt oder irgendjemand mit Microsoft Paint Fotokollagen macht und Fotowitze und glaubt, das sei lustig. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also im Sinne von einem Zumüllen des Netzes mit Humormüll ist es schon relativ weit. Das funktioniert schon sehr gut. Aber die Tatsache, eben Sachen intelligent zu parodieren, da ist noch Luft nach oben.
Also ich vermisse ja immer noch den Tipp vom Profi, wie wir das noch hinkriegen. Mal so ein bisschen Netzfame für unsere lahmen Gags abzugreifen, Christoph. Die gibt's gleich hier, die Tipps. Yippie! Ich hoffe ja, dass wir hier bald mal heimkommen ins Witzebergwerk, da wo die Profis die Witze vom Flöz klopfen.
Um den Hammerwitz zu machen, würde ich halt als erstes mal sagen, üben, üben, üben. Und dann mit offenen Augen im Netz unterwegs sein. Und wenn du dann auch noch technisches Geschick hast, dann könnte das richtig gut werden.
Da hat er gesprochen. Philipp Valulis, der schon den Grimme Online Award für sein Format Valulis sieht fern bekommen hat. Üben, 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 sagt er.
Das ist alles Öde. Cool. Das ist alles cool. Internet hat eine neue Art von Humor hervorgebracht. Und es hat auch Leuten dazu verholfen, berühmt zu werden mit Witzen, die es sonst nicht geworden wären. Aber da ändert sich gerade auch ganz mächtig was, sagt Philipp Valulis.
Viele Menschen, die früher einfach gar keine Möglichkeit haben, gehört zu werden, weil sie, wenn sie lustige satirische Ideen gehabt hätten, hätten sie jetzt erst einmal zu einer Zeitung, zur Titanic, zu einer Fernsehsendung, zu Extra 3, zu Quer hingehen müssen und gesagt haben, guck mal, was ich hier Lustiges habe. Und all das, was eben früher an Redakteuren oder an bestimmten anderen Kriterien gescheitert ist, kann man jetzt eigentlich sehen. Wenn man es sucht, das ist auf jeden Fall interessant, weil da sind ja auch durchaus Perlen dabei. Das ist eben eine Sache, die es ohne das Internet nicht geben würde. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass dann im Internet auch wieder eine Professionalisierung stattfindet und dass es für diese Leute jetzt dann in Zukunft wahrscheinlich doch immer schwerer wird gegen die schiere Masse, die jetzt inzwischen von all den anderen professionellen Medien Outputs kommt, vielleicht dagegen anzustoßen, weil dann einfach auch es schwieriger ist für sie, sich sichtbar zu machen.
Was Philipp meint ist, Facebook hat einen Algorithmus, der dafür sorgt, dass uns Sachen gezeigt werden, die uns schon mal vorher gefallen haben oder die anderen unseren Freunden gefallen haben.
Also die Filterblase. Heißt immer die gleichen Witze.
Genau.
Vorgesetzt.
Und das hat auch eine Folge für den Witz im Netz natürlich, weil wenn da die Großen sind, also die Extra-3s und die Heute-Shows und so weiter, die hunderttausende Follower haben und fetten Output und hunderte Likes, dann ist es für die Kleinen immer schwieriger, gegen diese Großen anzukommen. Die sind dann zwar nicht weg, diese Kleinen, aber die müsste man eben suchen, die Witze von denen.
Die wenigsten von uns haben dafür Zeit, sondern man schaut halt, was in seinem Facebook-Stream drinnen ist und das war's dann auch schon. Und diese Bereiche werden meiner Meinung nach in Zukunft wahrscheinlich immer mehr von professionellen Medienmachern dominiert werden und dann kann es natürlich auch sein, dass eben wieder diese Monotonie, die man sonst aus dem Fernsehen kennt, langsam wieder zurückkommt. Ich hoffe natürlich nicht, weil das Schöne am Internet ist ja eigentlich, dass man eben auch ohne großen Kostenaufwand etwas erzeugen kann. Aber ja, die Gefahr, dass dann doch jemand anders kommt und dann einfach doch mehr Werbegeld hat und somit bei Facebook die Sache dominiert, ist natürlich da.
Also wir sind uns jetzt der Gefahr bewusst. Es gibt die Filterbubble und dass wir im Endeffekt gucken müssen, dass wir erstmal selbst vielleicht so den richtigen Ton treffen, aber auch noch witzige Sachen finden, die immer nicht nur von den gleichen Leuten kommen. Aber ich glaube trotzdem, nach dieser Sendung sind wir stärker denn je, lieber Christoph, dass wir vielleicht doch nochmal irgendwann ein bisschen Fame abgreifen. Oder ich weiß nicht, glaubst du noch dran? Bin mir nicht so sicher.
Doch, ich glaube noch fest dran. bei mir kommt der Durchbruch noch. Christoph G.
Wir haben uns nicht umsonst durchs Witzebergwerk gegraben. Natürlich wollen wir noch ein kleines Resümee hier ziehen. Es ging um Netz und wie es, um Internet. Um das Internet und wie es den Humor verändert hat. Und andersrum, würdest du sagen, dass das Internet zu einer regelrechten Witze-Revolution geführt hat oder noch führen wird?
Also auf jeden Fall hat es zu einem Witze-Boom geführt. Witze sind die neuen Nachrichten, hat ja Jochen Voss von der Heute-Show gesagt. Und das, finde ich, stimmt total, weil alles komplizierter wird in der Welt und weil Witze dieses Weltgeschehen oft einfacher erklären können eben als Nachrichten. Und Witzemacher auch irgendwie so die News besser kommentieren können als Nachrichtensprecher oder Nachrichtenseiten, siehe eben zum Beispiel Jan Böhmermann.
Und meinst du, dass das Netz jetzt auch uns, also ich meine jetzt nicht uns beide, die wir uns da abmühen, die ganze Zeit witzig zu sein, sondern uns alle lustiger gemacht hat?
Ich glaube schon, ich hoffe schon, allein schon solche Sachen wie Memes, all das, was wir von Michael Timm gehört haben. Jeder hat ja eine Bühne im Netz und jeder kann mitmachen bei diesen Memes. Muss ja nur mal jetzt bei Twitter schauen, wie viele da geile Kommentare abgeben, zum Beispiel zum Tatort oder wenn man lustige Sprüche über Politikerskandale macht und. Und man muss sich da aber ein bisschen beeilen, weil Witze im Netz auch immer professioneller werden. Das ist die andere Erkenntnis. Allein schon deshalb, weil man, wenn man es richtig geil machen will, auch mal einen Programmierer braucht, um so krasse Sachen zu machen, wie jetzt zum Beispiel die von Valulis Sitfern.
Ich würde zum Schluss sagen, einer geht noch, ein Witz geht noch. Haben wir noch einen, Christoph?
Ich habe Tausende noch. wie viele Programmierer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln?
Was? Den kenne ich.
Keinen, geht nämlich gar nicht. Es ist nämlich ein Hardware-Problem.
So witzig, Christoph, so witzig. Damit wird es sicher was mit dem Netzfame. Das war die Spielwiese.
Und produziert hat die Sendung Anna Hirschfeld. Redaktion hatte Florian Meyer-Havranek.
Am Mikrofon waren für euch Christoph Gurk und mein Name ist Verena Fiebiger. Macht's gut, habt einen schönen Abend, bleibt stark und riskiert auch mal einen schlechten Witz. Puls.